Ja, auch ich möchte euch herzlich begrüßen zu diesem Sonntag Jubilata und freue mich, dass ich heute zu euch sprechen darf. Wie schon angekündigt, habe ich als Predigttext für heute ausgewählt den Text über Thomas, den Jünger Thomas aus Johannes 20, Vers 24 bis 29. Thomas aber mit dem Beinamen Zwilling, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus kam, also zu dieser ersten Begegnung nach seinem Tod. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen: Solange ich nicht in seinen Händen die Nagelwunden sehe, und meinen Finger hineinlege und meine Hand in seine Seitenwunde, werde ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren die Jünger wieder drinnen versammelt, und Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus und trat mitten unter sie, obwohl die Türen verschlossen waren, und sprach: Friede sei mit euch. Danach sagte er zu Thomas: Lege deinen Finger hierher und sieh meine Hände an und gib deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der Sonntag Jubilate. Er liegt gemäß der Tradition des Kirchenjahres in der österlichen Freudenzeit. Über diesem Sonntag und der neuen Woche steht der Wochenspruch aus 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, ein Neues ist geworden. Und genau das haben wir ja vorhin mit dem Lied besungen. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Neues ist geworden. Das ist das Lob. Ich finde es großartig, dass Ostern, das Fest der Auferweckung Jesu, über den Ostersonntag und den Ostermontag hinausreicht. Die österliche Freudenzeit geht über 7 Wochen und umfasst mit dem Pfingstsonntag, also 50 Tage. Und heute geht es, was könnte schöner sein, um Neuwerdung. Es macht mich glücklich, gerade darüber heute sprechen zu dürfen. Daran konnte ich einfach nicht vorbeigehen. Und dann war ich durch ein Andachtsbuch, in dem Christine und ich täglich lesen, auf die Geschichte des Jüngers Thomas gestoßen, die uns stark berührte. Wenn jemand besonders eindrücklich Neuwerdung erlebte, dann war es Thomas. Mit diesem Text habe ich so meine eigene Geschichte. In der Zeit als Kind in der Sonntagsschule war ganz klar: Thomas, das war der ungläubige Jünger, der Zweifler, der innerlich aufgegeben hatte, für den Jesus eben tot war und tot blieb. Tod ist tot. Es hatte ja alles keinen Zweck mehr. Warum noch hingehen, wenn die anderen Jünger sich heimlich trafen? Und als sie dann noch erzählten, sie hätten Jesus gesehen, dachte er: Jetzt spinnen sie aber alle. Aber er ging immerhin zum nächsten Treffen, um zu sehen, was da los war. Sein Spruch: Ich glaube nur, was ich sehe. Ja, und dann tritt Jesus auf geheimnisvolle Weise in den verschlossenen Raum. Und er weiß natürlich schon, was Thomas gedacht und gesagt hat, und zeigt ihm seine Wunden, und Thomas darf ihn anfassen. Ja, jetzt ist es natürlich keine Kunst mehr, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Er hat es ja gesehen und gefühlt. Und dann kommt, wenn auch liebevoll, die Kritik an Thomas. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der richtige Glaube zeigt sich eben darin, dass wir Jesus nicht sehen können und doch an seine Auferstehung glauben. Wir sollen eben besser nicht so sein wie der ungläubige Thomas. Ja, aber wie macht man das eben richtig glauben? Ist es richtig, den Zweifel dann eben dem Teufel zuzuschieben und zu sagen, weg mit dir, Satan, weg damit? Denn was wäre die Konsequenz? Der Apostel Paulus hat das ja beschrieben im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 15. Wie sagen denn einige unter euch, es gibt keine Auferstehung von den Toten? Ja, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. So ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch unser Glaube vergeblich. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also, mir war klar, weg mit dem Zweifel. Aber so klammheimlich, so ganz, ist er nie gegangen, auch wenn ich das lange nicht wahrhaben wollte. In der Zeit der DDR wirkte dann natürlich der Einfluss der atheistischen Weltanschauung und der Wissenschaften. Man galt als rückständig, wenn man sowas glaubte. Wer wirklich tot ist, ist tot. Aber mir wurde auch klar, dass es die, die so dachten, auch schon zu Jesu Zeiten gab. Unter den Juden waren das die Sadduzäer, die sich mit ihm stritten. Und in Korinth waren es sogar Mitglieder der christlichen Gemeinde, für die es keine Auferstehung gab. Die Zweifler und die Leugner gab es also schon immer. Und was meine Zweifel noch stärker werden ließ, nicht etwa vom Kopf her, sondern hier, in meinem Herzen. Ich machte eine Zeit des Entsetzens und der Bitterkeit durch, als für mich immer stärker fühlbar wurde, wie mächtig die Kräfte des Bösen und der Zerstörung sind. Wie viel uns da auch durch den Sozialismus an einer heilen, aber eben verlogenen Welt vorgegaukelt wurde. Die Grausamkeit des Balkankrieges, fast vor unserer Haustür, griff mich an. Die unglaublichen Gräuel des sogenannten Dritten Reiches und des Zweiten Weltkrieges gruben sich so tief, so sinnlich in mein Gemüt ein, dass ich den Satz von Opfern nicht mehr los wurde, die sagten, Gott ist in Auschwitz gestorben. Und ich fragte mich immer mal wieder, im Kleinen, wie kann ich selig singen, Jesus lebt, mit ihm auch ich, wenn jemand verwundet direkt neben mir sitzt, dessen liebster Mensch Selbstmord verübt hat oder auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Und so war ich dann unbewusst zunächst in einer Art Spaltung. Der richtig glaubende Manfred sagte, Jesus ist wirklich auferstanden. Ich glaube an den lebendigen Jesus. Und der von mir weggeschobene Manfred fragte, war das denn wirklich so? Ja, aber wenn nicht, was wird dann aus meinem Glauben? Und ich merkte zunehmend, dass ich mich dem Zweifler Thomas innerlich nahe fühlte. Thomas wurde irgendwie meine eigene Geschichte. Mein Verständnis für seinen radikalen Zweifel, ja für seine Verzweiflung wuchs. Es war ja nicht nur der Zweifel in seinem Kopf. Ich glaube, es war wohl noch mehr die Verzweiflung über die Übermacht des Bösen, die er es so grausam erlebt hatte, dass alle schönen Glaubenssätze hohl geworden waren. Sein Glaube, die Liebe zu seinem Meister war verwundet, so stark, dass er vielleicht die Berührung mit denen, die sich da noch heimlich trafen, nicht mehr aushielt. Es schmerzte zu sehr, der Schmerz war einfach mächtiger. Und Hoffnung war gefährlich geworden. Er wollte nicht noch einmal so vernichtend enttäuscht werden. Ich begann, mich Thomas auf eine andere, neue Weise zu nähern. Auch wenn ich dann so quasi der bin, der eben nicht richtig glaubt. Aber Manfred, der Zweifler, darf da sein. Er darf sich mit Thomas verbünden. Aber, und dann kam umso stärker die andere Seite. Nicht nur der radikale Zweifel des Thomas berührt mich. Noch viel stärker berührt mich eben der Moment, als Jesus sich dem Thomas so ganz persönlich zuwendet. Ihm sagt, du, ich kenne dich, ich kenne deinen Zweifel. Ich hab dich lieb, Thomas, und noch mehr. Du darfst nicht nur sehen, du darfst mich berühren. Du darfst deine Finger, deine Hände in meine Wunden legen. Das ist doch viel, viel mehr als so ein Indiz, ein Beweis, dass Jesus hier tatsächlich vor ihm steht. Nein, das Entscheidende für mich, wenn ich das heute lese, ist diese unglaubliche Berührung. Was kann es Innigeres geben, als wenn sich jemand an seinen verletzlichsten Stellen berühren lässt? An den Stellen, an denen Jesus noch immer verwundet ist, an seinen Todeszeichen. So nah lässt Jesus Thomas an sich heran, wie keinen anderen, ihn, den Zweifler. Eine Berührung, so ganz nah, so ganz sinnlich. Heute weiß ich oder glaube ich, das hat Thomas nicht vom Kopf her überzeugt, jedenfalls nicht in erster Linie. Es ging nicht um das, was im Kopf passierte, es ging nicht um einen Indizienbeweis. Es war diese Art der Berührung. Das Entscheidende war die Verwandlung des Thomas. Die Verwandlung, die durch diese Berührung geschah. Die Verwandlung vom Tod hinein ins Leben, von der Verzweiflung hinein in die Hoffnung, von der Verlassenheit hinein in die bleibende Verbindung mit Jesus. Das ist die entscheidende Wahrheit der Auferstehung, diese Berührung und diese Verwandlung. Und die Verwandlung des Thomas, sie ist meine Verwandlung. In diesem Moment der Berührung zwischen Thomas und Jesus fühle ich, wie Jesus mich liebevoll anblickt und sagt, berühre mich und lass dich von mir berühren. Der Streit im Kopf, der Streit mit Wissenschaft und Weltanschauung ist die falsche Veranstaltung. Und die Macht des Bösen schwindet in dieser Berührung, auch wenn ich nicht begreifen kann, nicht fassen kann, warum so viel Schreckliches passiert. In der Berührung merke ich, dass Jesus lebt, dass mein Glaube lebt. In der Berührung weicht die Enge in mir, es wird groß und weit. In der Berührung weicht die Kälte, es wird warm in mir. Und ich spüre, dass der Zweifel meinen Glauben nie wirklich angreifen konnte, weil ich schon so oft, Gott sei Dank, in meinem Leben berührt wurde und selbst berühren durfte. Berührungen, die mir sagten, Manfred, ich meine dich, dich so wie du bist. Ja, und im Gegenteil, was den Zweifel angeht, ich will und muss ihn nicht mehr vertreiben, sondern ich bin ihm dankbar. Wäre er nicht, so wäre mein Glaube vielleicht eine verkopfte Überzeugung geblieben. Mein Glaube musste loslassen lernen, musste bereit sein, den Zweifel anzuschauen, musste bereit sein, durch die Verwundung und die Verzweiflung hindurchzugehen. Das war manchmal wie ein Sterben. Und ich musste es nicht selbst machen, den Zweifel, die Verzweiflung zu vertreiben. Ich fühlte, dass ich gehalten wurde. Meine Sehnsucht trieb mich dazu, mich wieder neu berühren zu lassen. Sie trieb mich dazu, den Blick zu schauen, der sich liebevoll auf meine Augen richtet. Sie trieb mich dazu, die Stimme zu hören, die mich beim Namen nennt. Unsichtbare Berührungen, die ich innerlich spüren darf. Und Berührungen, die ich in der Begegnung mit lieben Menschen erleben darf. Berührungen, die ich mit allen guten Wesen dieser Welt und mit der Natur erleben darf. Überall, wo ich auch hinschaue, kann ich den Widerschein der Liebe Gottes aufleuchten sehen. In einem freundlichen Blick, einer warmen Stimme, einer schönen Blume, einem wärmenden Sonnenstrahl, in Wind und Regen. Und auch mitten im Bösen, mitten in der Zerstörung. Ich muss manchmal denken an etwas, was meine Mutter erzählt hat. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, sie lebte damals in Freiberg und die Amerikaner hatten dieses Gebiet den Russen übergeben und da herrschte Rache. Da wurden viele Frauen vergewaltigt. Und meine Mutter sagt, gingen wir mit unserer Familie durch Freiberg. Und ein russischer Soldat hat ein Boot. Und hat es uns gereicht. Hatte Mitgefühl mit diesen Deutschen, die den Russen so viel Schlimmes angetan hatten. Das Gute, ein kleiner Widerschein der Liebe Gottes mitten im Bösen. Wir dürfen die Liebe, die Lebendigkeit ganz sinnlich nehmen, so wie Thomas Jesus berühren durfte. Und wir dürfen ahnen, dass Auferstehung viel, viel mehr ist und am Ende noch viel mehr sein wird, als alles, was wir fassen können. Aber wir dürfen es jetzt schon zeichenhaft erleben. Amen.